Unser heutiges Thema heißt Aufrichtung durch Sündenbekenntnis und Gebet. Aufrichtung durch Sündenbekenntnis und Gebet. Der sehr bekannte englische Prediger und Evangelist Church Whitfield, der im 17. Jahrhundert lebte und der damals Tausende von Menschen zum Herrn Jesus führen durfte. Whitfield, der hat vor 5.000 oder auch vor 10.000 Menschen gepredigt. Wie das damals möglich war, das weiß ich nicht. Wie da das Wort Gottes so durchgeschallt ist. Wir benutzen sonst besonders so ein kleines Raummikrofon. Das war ein außerordentlich begnadeter Mann von Gott. Der lag eines Tages im Sterben. Ja, sowas kann auch bei einem Prediger vorkommen. Der lag eines Tages im Sterben. Nicht, weil er altersschwach war, sondern vielleicht einfach ausgepowert vom Dienst. Und er war in einiger Entfernung von seiner Gemeinde, die in Newburyport war, also in England. Doch genau dort, in Newburyport, war seine Gemeinde jetzt extra wegen ihm, wegen diesem Prediger zum Gebet zusammengekommen und hatte jetzt für ihn gebetet. Und wisst ihr, eigentlich hatte die Gemeinde schon damit gerechnet, Whitfield, er würde jetzt sterben. Sie haben zwar noch dafür gebetet, aber sie haben gedacht, es geht wirklich jetzt aus mit ihm. Er muss wirklich sehr schlimm an Krankheit und Schwachheit gewesen sein. Also die Gemeinde rechnete damit, dass er sterben würde. Doch plötzlich fühlte Whitfield an dem anderen Ort, wie seine Schmerzen aufhörten und wie er immer kräftiger wurde. Er stand letztendlich von seinem Lager auf und fuhr jetzt mit seiner Kutsche an den Ort seiner Gemeinde, wo die Geschwister versammelt waren zum Gebet. Und jetzt ging er einfach auf einmal zu ihnen hinein und konnte jetzt seine Genesung, ja seine Heilung bezeugen und in der Kraft Gottes seinen Dienst weiter tun. Ja, auch das gibt es, dass unser Herr Jesus so auf Gebet antwortet. Diese Sache hat sich zwar im 17. Jahrhundert ereignet, doch sicherlich könnte man auch heute viele aktuelle Beispiele finden. Dinge, wo der Herr Jesus beantwortet hat, wo er aber auch Menschen wieder aus Krankheit herausgeholt hat, wo er tatsächlich geheilt hat. Bereits in der letzten Predigt hatten wir uns ein Stück weit damit beschäftigt, auch mit Krankenheilung. Bereits in der letzten Predigt hatten wir uns auch diesbezüglich drei besondere Anweisungen des Paulus vor Augen gehalten. Diese Anweisungen haben nicht alle mit Krankenheilung zu tun, aber letztendlich mit Gebet. Da betet eine Gemeinde für diesen ganz besonders und außerordentlich von Gott begnadigten Prediger und letztendlich sieht es gar nicht so aus, ob das Gebet jetzt wirklich noch Sinn machen würde. Ja, was brauchen wir jetzt hier zum Gebet treffen? Der wird eh sterben. Und plötzlich steht derjenige vor ihnen, für den sie gebetet hatten. Ist es nicht wunderbar, wenn man sieht, dass unser himmlischer Vater auch so unsere schwachen Gebete beantworten kann? Nicht umsonst sagt Paulus in Epheser 3, Vers 29, dem aber, der weit mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt. Gott kann weitaus mehr tun, als dass wir zu bitten oder zu verstehen vermögen. Wir denken manchmal, was hilft mein kleines und schwaches Gebet? Oder warum sollte der oder diejenige jetzt wieder genesen und gesund werden? Aber Gott vermag mehr zu tun, als wir zu bitten und verstehen. Ja, er vermag mehr zu tun, als dass wir letztendlich glauben. Allgemein möchte Gott schon die innere Überzeugung, ja, den festen Glauben bei dir und bei mir sehen. Und doch kann er uns auch in unserer Schwachheit aufhelfen und sogar noch mehr tun, als wir bitten oder verstehen. Und zwar, wie es Paulus sagt, nach der Kraft, die in uns wirkt. Was für eine Kraft wirkt denn in uns? Welche Kraft wirkt in dir und in mir? Ist es deine oder meine Kraft? Die eigene Kraft? Nein. Das meint Paulus nicht. Deine und meine eigene Kraft, sondern er meint die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Kraft, die in uns wohnt. Die Kraft des Heiligen Geistes. Denn wir haben von Gott dem Vater den Heiligen Geist empfangen, und es ist der Geist der Kraft, es ist der Geist der Liebe, es ist der Geist der Zucht, wir sagen lieber Erziehung. Den haben wir von Gott empfangen, nach 2. Timotheus 1, Vers 7. Und dieser Geist hat nun Wohnung in deinem und meinem Herzen genommen. Es ist der Geist, durch den sogar der Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das hat der Heilige Geist bewirkt. Denn der Herr Jesus ist, wie es nach Römer 1, Vers 4 heißt, erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geiste der Heiligkeit durch die Auferstehung der Toten. Der Heilige Geist hat es bewirkt, dass der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist. Und hier in dem Brief des Jakobus hatten wir bereits in der letzten Predigt drei ganz besondere Anweisungen angesehen. Das ist der erste Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte. Erstens, drei besondere Anweisungen. Jakobus gibt diese Anweisungen alle Leute weiter, die Gottes Kinder sind. Er sagt es zu den Leuten, welche eben den Heiligen Geist in sich wohnen haben und die das auch tun können, was er hier sagt. Was waren das für besondere Anweisungen? Jakobus sagt, ist jemand unter euch, der Unrecht leidet oder der in schwierigen Situationen ist, der bete. Die andere Seite ist jemand guten Mutes, sagt Jakobus, der singe Psalmen. Ist jemand von euch krank, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Das sind diese drei besonderen Aufforderungen. Alle drei Dinge stehen letztendlich in Verbindung mit Gebet, wenn wir die genauer betrachten. Mit anderen Worten weist Jakobus uns an, eben in besonderen Zeiten das Entsprechende zu tun. Zum Beispiel in Leidenszeiten zu beten. Oder auch in Freudenzeiten geistliche Lieder bzw. geeignete Psalmen zu singen. Gibt es auch diese, bei uns auch manche Lieder drin, lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen. Das ist eine Vertextung eines Psalmes. Also und diese drei Dinge, die stehen eben in Verbindung mit Gebet. Und das dritte war, ist jemand von euch krank, der lasse die Ältesten zu sich rufen. Also das ist ein anderer Zustand, der sich als echte Prüfung erweisen kann. Schwachheit bzw. körperliche Krankheit. So sagt Jakobus hier in Kapitel 5, Vers 14 und 15, ist jemand von euch krank, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Das heißt, Gott gibt hier seine Zusagen, dass er den Kindern Gottes auch in Krankheit bzw. Schwachheit aufgeholfen werden kann. Und das eben wieder durch Gebet. Hier jetzt durch das Gebet der Ältesten, natürlich auch durch den Glauben. Aber wir müssen hier berücksichtigen, und das habe ich das letzte Mal schon gesagt, im Grundtext steht hier, wo hier das Wort eingesetzt ist, jemand unter euch krank, steht hier nicht in dieser Weise krank, dass wir in der deutschen Sprache verstehen. Denn mit Krankheit bringen wir allgemein die körperlichen Schwachheiten oder verbinden wir automatisch körperliche Schwachheiten, wie jetzt ist jemand erkältet, dann ist er daheim, ist er krank oder hat jemand einen Beinbruch gehabt oder sonst etwas. Körperliche Krankheiten und Schwachheiten, das ist für uns eigentlich Krankheit, wenn wir das so in so einem Text lesen. Doch das Wort im Grundtext, und das ist immer wieder gut, wenn man auch weiß, was wurde einem Griechischen darin ausgedrückt, das bedeutet hier viel mehr. Ist jemand unter euch von Erschöpfungszuständen oder von Müdigkeit oder eben von Schwachheit belastet? Müdigkeit, Erschöpfung oder eben Schwachheit. Und diese Müdigkeit, Erschöpfung oder Schwachheit, die muss nicht unbedingt aus körperlichem Leiden hervorgehen. Das können auch andere Dinge sein. Es muss nicht unbedingt aus körperlicher Erkrankung hervorgehen, kann aber auch aus körperlicher Erkrankung hervorgehen. Es kann aber auch andere Gründe dafür geben, in geistlicher Schwachheit zu sein. Das kann eben in schweren Lebenssituationen sein, wo man einfach im Glauben schwach wird, jetzt muss ich so lange ausharren und ich kann jetzt eben fast nicht mehr. Das kann Situationen des Unrechtleidens sein, wenn man über Jahre Unrecht ertragen muss, oder in speziellen Prüfungen, wo man nicht mehr aus noch rein weiß, oder auch in Situationen der Verfolgung. Vielleicht sind es Situationen, wo der eine oder andere sagt, ich schaffe es einfach nicht mehr, ich bin nicht mehr stark genug im Glauben und ich kann gar nicht mehr richtig beten. Solche Situationen, die gibt es, das weiß ich selber auch. Der Glaube, wenn der da ist, was sagt der Glaube? Was sagt dein und mein Glaube? Der Glaube sagt, wie das Apostel Paulus sagt, ich vermag alles. Durch wen? Durch den ich lebe, durch den, der mich stark macht, das ist Jesus Christus. Doch manches Mal kann unser Glaube auch ganz schwach werden und zurückgehen. Und dann sagen wir vielleicht manchmal, ich bin im Boden, ich kann fast nicht mehr. Und sicherlich ist es in solch einer Situation gut, wenn man wieder aufgerichtet wird. Und wenn dann auch für einen gebetet wird, wenn da einem jemand zur Seite steht. Und natürlich hat der Herr Jesus hierfür gerade auch die Hirten in seiner Gemeinde eingesetzt, die Ältesten. Sie sind ja in besonderer Weise von dem Herrn Jesus auch dafür eingesetzt, sich um die Schafe der Herde zu kümmern. Und bereits in der letzten Predigt hatten wir uns Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich zu verstehen ist. Dass die Ältesten zu dem Kranken kommen sollen, das heißt, wenn der Kranke die Ältesten zu sich ruft, der soll es von sich aus tun. Die Ältesten müssen nicht fragen, darf ich zu dir kommen? Das muss der Kranke dann schon selber tun und sagen, ich möchte, dass du gerne mit mir betest. Aber wie ist es zu verstehen, dass die Ältesten zum Kranken dann kommen sollen und ihn mit Öl salben sollen im Namen des Herrn? Und ich denke, da ist es gut, wenn wir noch ein paar Gedanken dazu anfügen. Denn das Öl müssen wir in Bezug auf die damalige Zeit einordnen. Das Öl wurde zu damaliger Zeit ganz besonders für medizinische Zwecke hergenommen. Das ist hochinteressant. Zum Beispiel kennt ihr alle das Gleichnis vom barmherzigen Samariter? Kennt ihr sicherlich alle. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Frage: Mit was hatte der Samariter den Menschen, der von den Räubern überfallen und verprügelt wurde, behandelt und gepflegt? Was hat er dazu hergenommen? Ist hochinteressant. Es heißt in Lukas 10, dass der Samariter Erbarmen hatte und zu diesem Mann, also zu diesem Verletzten hinging. Er verband ihm die Wunden und dann heißt es in Lukas 10, Vers 33 und 34, er goss Öl und Wein auf seine Wunden. Er nahm Öl und Wein her, um die Wunden zu heilen. Sieht man ganz genau, dass das als Medizin hergenommen ist. Es hatte damals, wurde zu medizinischen Zwecken hergenommen. Also anhand solcher Bibelstellen erkennen wir, dass damals das Öl eine ganz andere medizinische Bedeutung hatte wie bei uns heute, aber auch der Wein. So lesen wir auch davon, zum Beispiel, als der Herr Jesus seine Jünger ausgesendet hatte, dass sie tatsächlich die Kranken auch mit Öl salbten und sie heilten. Sie haben die Vollmacht bekommen vom Herrn Jesus. In Markus 6, Vers 12 bis 13, da heißt es, und sie gingen und predigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Das war also damals nichts Außergewöhnliches. Und einen ähnlichen Auftrag oder in eine ähnliche Situation sind die Ältesten damals auch hineingenommen worden. Sie waren ein Stück weit auch darin verpflichtet, auch den Kranken auch medizinisch zu helfen. Das zeigt uns, dass es damals nicht nur um das Heilen ging, sondern auch ein Stück weit um medizinische Pflege. Und da können wir den Jakobus voll verstehen, wenn er diese Sache so aufzeigt und sagt, ja, tut es so. Das zeigt uns, dass das Öl damals eine wichtige Bedeutung hatte. Wir würden heute vielleicht irgendwelche Mittel hernehmen. Wenn jemand erkältet ist, ja, ich bringe dir mal als Ältester Antibiotika mit. Vielleicht hilft dir das. Oder wenn jemand verletzt ist, vielleicht habe ich einen Wundsprei in der Tasche. Ja, aber ein Ältester ist kein Arzt. Das überlassen wir lieber den Ärzten. Oder sonst irgendwelche Schmerztabletten, dass man da ein Aspirin dabei hat als Ältester, so ein Allheilmittel für Kranke. Aber ich denke, das haben Älteste, müssen das heute nicht tun. Natürlich kann man Hand anlegen, wo es Bedarf hat, aber die Diagnosen und die Behandlung von Krankheiten sollte man lieber den Ärzten überlassen. Gut ist es natürlich, für den Kranken Gutes zu tun, wo es möglich ist, und auch einen Besuch bei ihm zu machen, wenn er das wünscht, und auch auf seine Krankheit einzugehen und vor allen Dingen auf sein geistliches Wohlergehen. Schlimm wäre es, wenn wir heute sagen würden, der Herr Jesus richtet den Kranken auf, nur wenn das Öl dabei ist. Es gibt auch solche Leute, die sagen, wenn der Älteste kein Öl dabei hat, dann wird es mit der Heilung nicht klappen. Dann wird es nicht funktionieren. Aber liebe Freunde und Geschwister, hierin dürfen wir auf keinen Fall zu weit gehen. Und dem Öl womöglich hier eine mystische Kraft zu sprechen. Das Öl wird den Kranken niemals heilen. Niemals. Höchstens für medizinische Zwecke oder zur Pflege, dass es irgendwo auch zum Wohlbefinden beiträgt. Zwar ist das Öl auch ein sehr schöner Hinweis, und das könnten wir auch noch in guter Weise stehen lassen, für den Heiligen Geist. Und ist auch sehr symbolträchtig, dass hier auch jetzt der Heilige Geist im Werk ist, wenn man für den Kranken betet und ihn auch salbt mit Öl. Das kann man hernehmen wie, habe ich es letztes Mal gesagt, wie das Brot oder den Wein im Abendmahl. Das könnte auch so eine symbolträchtige Sache sein. Aber wir dürfen nicht sagen, wenn der Älteste kein Öl bei sich hat oder den Kranken nicht mit Öl salbt, dann wird der Herr den Kranken nicht aufrichten. Das wäre fatal. Nein. Denn es ist ja nicht das Öl, das den Kranken aufrichtet oder den Kranken heilt. Sondern was ist es denn? Es ist letztendlich das Gebet des Glaubens. Natürlich lassen wir es auch stehen, wenn ein Ältester den Kranken heute mit Öl salben möchte. Warum nicht? Jedoch ist es wichtig, dass alles, wie es Jakobus sagt, im Namen des Herrn geschieht. Es soll im Auftrag und in der Autorität, ja in der Vollmacht des Herrn geschehen. Auch für den Kranken zu beten und wenn er mit Öl gesalbt wird, auch das in der Autorität und Vollmacht des Herrn zu tun. Denn nur durch ihn, durch den Herrn Jesus, durch diesen Herrn, in dessen Auftrag auch ein Ältester hingeht, kann wahre Aufrichtung und Stärkung und Heilung geschehen. Auch Älteste, das müssen wir überlegen, das sind keine Wundertäter. Sie haben das überhaupt nicht in der Hand. Sie können es nur dem Herrn hinlegen. Diesbezüglich ist es auch sehr, sehr interessant, dass der Herr Jesus selbst nicht mit Öl gesalbt hat. Wenn ihr eine Bibelstelle findet, wo der Herr Jesus einen Kranken mit Öl gesalbt hat, dürft ihr sie mir gerne sagen. Ich habe keine gefunden. Ich wüsste keine. Der Herr Jesus hat viele, viele Menschen geheilt, hat Tausende geheilt. Aber ich finde keine Stelle, wo er das Öl dazu angewendet hat. Sondern er heilte allein in der Kraft und in der Wirkung des Heiligen Geistes. Also er hat keine medizinischen Mittel dazu verwendet. Ja, das eine Mal vielleicht hat er mal einen Teig angerührt, so auch aus der Erde. Das andere Mal hat er mal auch den Speichel hergenommen. Warum er das im Einzelnen gemacht hat, das kann ich auch nicht sagen. Aber ich finde nicht, wo er irgendwo Öl als medizinisches Mittel hergenommen hat oder zum Heilen. So sagt Jakobus weiter hier in Vers 15. Oder hier heißt es im Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und jetzt heißt es hier im zweiten Teil, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Es ist also nicht das Öl, sondern das Gebet des Glaubens, das den Kranken retten wird. Und hochinteressant ist es für uns, dass Jakobus hier nicht sagt, ja, probier es halt mal aus. Probier es doch mal mit Hol mal einen Ältesten, ob der nicht mit dir beten könnte, oder probier's halt mal aus, wenn der dich dann noch mit Öl salbt, ob das vielleicht hilft. Oder vielleicht wird dann dem Kranken geholfen werden. Nein, was sagt Jakobus? Es wird geschehen, hier in Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Es ist eine feste Zusage. Und der Herr wird ihn, also den Kranken, aufrichten. Das ist eine gewaltige Zusage, die wir auch heute noch in Anspruch nehmen dürfen. Doch bitte nicht verstehen, bitte nicht missverstehen. Es geht hier nicht um die Rettung der Seele. Hier geht es um Kinder Gottes, die schon gerettet sind. Es geht nicht mehr um die Rettung der Seele, sondern es geht hier um die Rettung aus der Schwachheit heraus. Es soll aus der Schwachheit heraus geholfen werden. Oder womöglich auch Genesung von körperlichem Leiden und Erkrankung, wenn das je vorhanden ist. Jedoch dürfen wir hier keinesfalls einen ganz wichtigen Punkt vernachlässigen. Und das ist das, worauf ich auch jetzt ganz besonders eingehen will, und zwar Vers 15 im zweiten Teil. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird sie ihm vergeben werden. Das ist das Zweite, auf das ich eingehen möchte. Und wenn er Sünden begangen hat, wird sie ihm vergeben werden. Wie ist das zu verstehen? Wenn er Sünden begangen hat, so wird sie ihm vergeben werden. Mit den Sünden ist es ja so eine Sache. Wer von uns ist ohne Sünde? Ist hier jemand im Raum ohne Sünde, von den wenigen, die wir heute da sind? Jemand ohne Sünde? Ich denke, da kann keiner von uns den Finger heben. Keiner von uns ist ohne Sünde. Denn solange wir hier auf Erden sind, sind wir nie völlig sündlos. Doch was ist Gottes Wille? Wir wissen aus der Bibel, dass Gott heilig ist und dass Gott auch deine und meine Heiligung will. Es ist ihm nicht egal, ob wir in Sünden beständig leben oder nicht. Gott will unsere Heiligung. Und weil Gott heilig ist, so sollen auch wir ein heiliges Leben führen. Gottes Wort zeigt uns eine Menge von Anweisungen in seinem Wort, was wir denn alles ablegen sollen, was wir nicht mehr tun sollen, ja, was wir in den Tod geben sollen. Da finden wir viele Listen im Neuen Testament. Eine Stelle zum Beispiel ist Kolosser Kapitel 3, und das bitte ich euch mit aufzuschlagen. Kolosser Kapitel 3. Epheser, Philipper, Kolosser. Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 9. Hier werden uns viele wichtige Dinge vor Augen gestellt, die mit dem alten Menschen zu tun hatten, nun aber bei uns nicht mehr zu finden sein sollen. Und da werden wir von Gottes Wort aufgefordert, diese Dinge abzulegen. Ja, Paulus sagt sogar, zu töten. Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Und da zählt er auf Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, welche Götzendienst ist. Um welcher Dinge willen der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens kommt, in welchem auch ihr einst wandeltet, als ihr darin lebtet. Nun aber leget das alles ab. Es kommt die zweite Liste. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Munde. Lüget einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Frage, was ist das alles, was Paulus hier aufzählt? Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht. Was ist Zorn? Was ist Grimm? Was ist Bosheit? Was ist Lästerung? Was sind hässliche Redensarten? Was ist Lüge? Ja, das ist nur eines. Sünde. Nichts anderes als Sünde. Die hässliche Sünde, die sich bei uns immer noch ausbreiten will. Die ganze Hässlichkeit der Sünde. Die Bibel zeigt uns auch an anderen Stellen noch vieles mehr auf. Doch ich denke, wir belassen es hier mit Kolosser 3, Vers 5 bis 9. Was kann aber Gott in seiner Liebe tun, wenn wir die Sünden nicht aufgeben wollen, wenn wir diese Dinge nicht töten wollen, wenn wir diese Dinge nicht ablegen wollen? Was kann Gott in seiner Liebe tun, wenn wir nicht auf ihn hören oder ihm nicht gehorchen? Was kann Gott in seiner Liebe tun, wenn wir nicht in der Wahrheit leben und von der Wahrheit abirren, vielleicht ganz andere Wege gehen? Ja, Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht und er kann uns jetzt in seine Erziehung nehmen. Normal ist es auch eine Echtheit, dass wir Kinder Gottes sind, wenn er uns erzieht, auch in jeglicher Lebenslage. Aber durchaus kann er, der himmlische Vater, uns als seine Kinder auch in Schwachheiten kommen lassen. Er kann körperliche Schwachheiten verwenden, er kann Krankheiten verwenden, er kann aber auch geistliche Gemütszustände zulassen, dass wir weder ein noch aus wissen. Jakobus zeigt uns hier im Gesamtzusammenhang, dass diese Krankheit bzw. Schwachheit, die er hier aufzeigt und wo ein Ältester hingehen soll, auch von Sünde oder Ungehorsam hervorgehen kann. Das ist nicht auszuschließen. Wir sagen kann. Ich sage nicht, dass es immer so ist. Aber es kann auch sein und wir wollen das nicht ausschließen. Es muss nicht so sein, doch es ist möglich. Und so sagt auch Jakobus, und wenn er Sünden begangen hat, also derjenige, der in Krankheit oder Schwachheit ist, die Krankheit bzw. Schwachheit kann aus Sünde hervorgegangen sein. Ja, alle kennt den König David. Den König David kennt jedes Gotteskind, sonst hat er seine Bibel noch nie gelesen oder noch nie was von Wort Gottes gehört. Der König David, der große König Israels. Auch er war nicht sündlos, wir wissen das. Und diese Sache, die hängt ihm an. Auch forschen wir solche Bibelstellen ständig nach. Die Sache ist geschehen und die Bibel verhehlt es nicht, dass David in Unzucht gefallen ist. Ein großer Gräuel vor dem lebendigen Gott. Er hat Ehebruch begangen mit Bathseba. Und nachdem David diese Tat begangen hat, diese furchtbare Sünde, wenn wir da in dieser Situation hätten den David fragen können, du David, wie geht es dir denn jetzt, nachdem du das getan hast? Wenn du ihn gefragt hättest, David, wie geht es dir denn derzeit so? Was macht eigentlich gerade so dein geistliches Leben? Was hätte David wohl gesagt? Ich bin überzeugt, David hätte zu dir und zu mir gesagt, oh, mir geht's gerade nicht gut, mir geht's so schlecht, ich bin gerade nicht gut drauf. Denn er wusste, er hat etwas Verkehrtes getan und dass Gottes Hand schwer auf ihm liegt. Er widersprach Gottes Willen, er widersprach Gottes heiligem Willen, er war ungehorsam. Und heute noch können wir es nachlesen, was er dir wahrscheinlich als Antwort gegeben hätte. Denn im Psalm 32, Vers 4 schildert er seine inneren Eindrücke. Und da sagt er im Psalm 32, Vers 4, denn deine Hand, und das war Gottes Hand, lag Tag und Nacht schwer auf mir. Das hat sein Gemüt berührt, das hat ihn in die Tiefe gezogen. Er sagt, dass mein Saft vertrocknete. Er hatte kein Lebenswasser mehr. Wie es im Sommer dürre wird. Das war kein schöner Zustand. David wusste, oh, es ist die Hand Gottes, die sich hier auf mich gelegt hat und sie liegt schwer auf mir, ich kann es kaum ertragen. Und später ist ja der Prophet Nathan zu ihm gekommen, hat ihm da ein Gleichnis vorgehalten und da kam die Sache ins Licht. Und Nathan sagte zu ihm, du bist der Mann, der das getan hat, du bist es. Die Sache kam ins Licht. Und David hat irgendwann seine Sünde und seine Schuld eingesehen und sie auch bekannt. Und erst dann ging es wieder einigermaßen aufwärts mit ihm. So konnte er auch in Psalm 32, Vers 5 bezeugen, da bekannte ich dir meine Schuld und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Ja, es war eine Entscheidung. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Dahin muss man kommen. David hatte es Gott gesagt, Aber in diesem Fall nicht nur Gott, sondern auch dem von Gott Gesandten, auch dem Propheten Nathan, weil Nathan wusste eh schon darüber Bescheid. Und Gott hatte David sogar am Leben erhalten. Normalerweise hätte er unter dem Gesetz gesteinigt werden müssen. Und er hat ihn als König weiter regieren lassen und später wieder aufgerichtet. Wobei David noch ein ganzes Leben lang unter dieser Sünde leiden musste. Und ganz ähnlich muss auch hier diese Stelle von Jakobus verstanden werden. Denn wenn Sünden vorhanden sind oder wenn jemand vom rechten Weg abgekommen ist und Gott lässt deswegen Schwachheit oder Krankheit auf eine Person kommen, so wird es auch nicht helfen, wenn ein Ältester zu diesem Kranken kommt und über ihm betet und den größten Glauben hat, wenn der Kranke dem Ältesten nicht bekennt, woran er eigentlich gescheitert ist oder was in seinem Leben verkehrt gelaufen ist, was vielleicht an extremer Sünde vorgefallen ist. Ja, das ist nachher eher vielleicht der Älteste schuld. Ah, jetzt hat doch Jakobus 5 nicht eingetroffen, also hat der Älteste keinen rechten Glauben. Aber vielmehr sollte der Kranke auch bereit sein, wenn er meint, es kommt von einer Sünde, seine Krankheit, das auch zu bekennen. Und dann kann man es auch bereinigen vor Gott. Denn wenn Sünde vorhanden ist und die Ursache der Schwachheit oder Krankheit die Sünde ist, dann muss zuerst wieder der Weg zu Gott hin freigemacht werden, dass Gott wieder Gebet erhören kann. Die Sünde muss ans Licht kommen. Sie muss bereinigt werden. Und bei extremen Sünden ist es eben gut, wenn man diese auch vertraulich auch einem Ältesten oder den Ältesten bekennen kann. Auch ist es wichtig, dass die Ältesten dafür beten, ja, dass sie voll Glaubens und Heiligen Geistes sind, dass der Gläubige davon frei werden kann, auch von dieser, der Kranke davon frei werden kann von dieser Sünde. Und dass er nicht weiter an diese Sünde gebunden ist. Und dass der Gläubige zukünftig vom Bösen bewahrt wird. Ich denke, das können wir nie genug auch füreinander beten, dass alle, auch die uns, die unserer Gemeinde gehören, vom Bösen bewahrt werden. Ja, grundlegend kann es auch eine große Hilfe sein, wenn man einen Ältesten, oder auch mehrere Ältesten oder Glaubensgeschwister hat, denen man in Bezug auf bestimmte Sünden auch rechenschaftspflichtig ist. Und so verstehen wir auch diese Stelle in Jakobus 5, Vers 16. Denn hier spricht Jakobus davon, dass man einander die Sünden bekennen soll, damit man geheilt wird. Jakobus 5, Vers 16, so bekennet den einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, viele meinen, ja, ich muss jetzt irgendjemand meine Sünden bekennen, wenn ich Sünden begangen habe. Ich muss jetzt, egal wer es ist, der mir gerade begegnet, dem muss ich jetzt meine Sünden bekennen. Aber das sehen wir so nicht aus der Heiligen Schrift. Das heißt nicht, dass man jedem Bruder oder jeder Schwester in der Gemeinde seine persönlichen Sünden bekennen soll. Natürlich soll man dies auf jeden Fall bei den Personen tun, die an der Sünde, die man begangen hat, beteiligt sind. Also wenn du an jemand anders schuldig geworden bist oder jemand anders verletzt hast, sei es innerhalb der Gemeinde oder draußen irgendwo, oder auch in der Familie, so musst du schon zu dem hingehen und auch um Vergebung bitten. Das ist ganz wichtig. Leider gibt es auch solche Glaubensgeschwister, die wirklich auch dafür zu stolz sind, um einfach mal zu sagen, ich möchte dich jetzt für dieses oder jenes um Vergebung bitten. Es tut mir leid. Kannst du mir vergeben? Es ist mir aufrichtig und ernstlich darum, dass du mir vergibst. Dass die Sache bereinigt wird, dass wir weitergehen können. Dass die Sache auch keine Nachwirkungen hat und einfach vergeben ist. Und es ist wichtig, dass wir solchen Personen, die in unsere Sünden mit einbezogen wurden, auch, dass wir denen auch unsere Sünden bekennen. Natürlich soll man alle Sünden zuerst dem Herrn Jesus bekennen. Doch auch bei persönlichen Sünden mit schwerwiegenden Folgen ist es sicherlich notwendig, und gut, eine Vertrauensperson zu haben, um dies zu bekennen. Vorrangig sollte der Älteste oder die Ältesten solch eine Vertrauensperson sein. Denn das ist unter anderem auch eine Sache der Seelsorge. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht sagen, so etwas ist nur die Sache der Ältesten. Das überlassen wir nur den Ältesten. Denn jeder von uns soll irgendwo eine vertrauenswürdige Person sein für andere. Dass auch mal jemand auch zu dir kommen kann, auch aus der Gemeinde, und auch mal vertraulich was sagen kann und du auch mit ihm beten kannst. Es sollte nämlich möglichst viele geistlich gesinnte und vertrauenswürdige Geschwister in einer Gemeinde geben, mit denen man sich auch mal tatsächlich über eine Sünde oder über ein Problem sprechen kann. Das muss man natürlich auch wissen, dass die Person das auch für sich behält. Dass es nicht letztendlich heißt, ja, ich darf es ja nicht weiter sagen, aber ich sage es dir trotzdem. Oder dass wir auch einen Blick füreinander haben. Dass keiner von uns irgendwo geistlich zurückbleibt oder geistlich abdriftet, auf andere Wege driftet. Auch das ist eine hohe Verantwortung, in die uns Gott gestellt hat. Jakobus sagt hier in Kapitel 5, Vers 19, meine Brüder, wenn jemand von euch von der Wahrheit abirrt, das gab schon damals, die Gefahr ist heute genauso da, von der Wahrheit abirrt und es bekehrt in einer, als er jemand zur Umkehr bewegt. Vers 20, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg bekehrt, der wird seine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden zudecken. Denn wenn das nicht geschieht, wenn derjenige, der Sünden begangen hat, auf seinem Irrweg bleibt und nicht umkehrt, dann werden seine Sünden nicht vergeben werden. Hier geht es um Glaubensgeschwister, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Vielleicht kommen sie nicht mehr zur Gemeinde, sie bleiben mal gelegentlich weg, bleiben wieder weg, irgendwann kommen sie gar nicht mehr und niemand kümmert sich womöglich um sie. Vielleicht hat sie auch die Liebe zur Welt eingeholt. Paulus hatte auch so einen Mitarbeiter. Der war irgendwann nicht mehr da. Der konnte sich nicht mehr auf den Mitarbeiter verlassen. Er sagt in 2. Timotheus 4, Vers 10, denn Demas hat mich verlassen. Warum? Weil er diesen Weltlauf lieb gewonnen hat. Vielleicht haben sich manche in irgendwelche Freizeitaktivitäten verstrickt oder sie haben sich eigene Lebensziele vorgenommen, worin das Glaubensleben keinen Platz mehr hat. Vielleicht sind sie aber auch in extreme oder in moralische Sünden gefallen, wovon sie nicht mehr loskommen. Vielleicht sind es auch materielle Dinge oder auch menschliche Beziehungen, die den Bruder oder die Schwester von Gott abhalten. Und liebe Freunde, Geschwister, hierzu, da braucht es einen geistlichen Blick füreinander. Es braucht auch ein Stück weit einen Hirtenblick für jeden in der Sache des Herrn Jesus. Doch die Frage ist jetzt, wenn du merkst, dass da jemand von der Wahrheit abirrt, wenn du merkst, dass da mit jemandem was nicht stimmt oder dass der irgendwie neben der Spur läuft, was wirst du zuerst tun? Sagst du, ja, das ist im Ältesten seine Angelegenheit, geht mir nichts an, lass mal halt so laufen. Ich muss schauen, dass ich zurechtkomme. Aber das ist nicht das, was Gott will. Was wirst du zuerst tun, wenn du siehst, dass hier jemand von der Wahrheit abirrt und andere Wege einschlägt? Normalerweise soll das immer das Erste sein, dass wir für diese Person im Gebet einstehen. Das Gebet ist unendlich wichtig. Und so komme ich zum dritten und letzten Punkt, und der heißt das Gebet des Gerechten. Jakobus sagt hier in Vers 16, so bekennet denn einander die Sünden und betet füreinander. Also das heißt schon, dass Gebet unendlich wichtig ist, damit ihr geheilt werdet. Das heißt, damit wir aus dieser Situation herauskommen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, sagt Jakobus. Jetzt müssen wir uns erstmal die Frage klären, was ist eigentlich ein Gerechter? Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Der Gerechte ist grundlegend Kind Gottes. Doch in diesem Sachverhalt ist der Gerechte jemand, der selbst nicht in extremen Sünden lebt. Ein Gerechter kann nur sein, der nicht selber irgendwo an extreme Sünden gebunden ist, sondern in Heiligung lebt. Der Gerechte ist jemand, der mit der Sünde des anderen nicht beteiligt ist, aus der er den anderen ja herausholen möchte letztendlich. Letztendlich muss der Gerechte sich selber prüfen, ob er nicht selber irgendwo beim anderen einen Splitter aus dem Auge ziehen will und selber einen Balken im Auge hat. Das kann auch mal sein. Das muss sich zuerst mal selber prüfen. Aber wenn er sich geprüft hat und soweit alles in Ordnung ist, dann darf er auch ganz gewiss einstehen und beten auch für diese andere Person. Das Gebet von so jemandem, sagt Jakobus, das vermag viel. Wenn du nicht in extremen Sünden lebst, wenn du in Heiligung lebst, wenn du nicht anderen Dinge ankreiden willst, sondern wenn es dir um die Sache Gottes geht, dann vermag es viel und vollends, wenn es ernstlich ist, sagt Jakobus. Und jetzt werden wir von Jakobus auf einen Mann im Alten Testament hingewiesen, und zwar auf einen Propheten, und dieser Prophet heißt Elia. Ja, Jakobus sagt, nimm dir ein Beispiel an Elia. Ja, sagt mancher, Elia, das war ein großer Prophet Israels. Wie kann ich mich mit Elia vergleichen? Mit solch einem Gottesmann kann ich mich niemals vergleichen. Das können andere tun, aber ich nicht. Jakobus sagt aber, doch, auch du kannst dich mit Elia vergleichen. Du darfst dich sehr wohl mit Elia vergleichen. Warum? Denn auch Elia war ein Mensch wie du und ich, sagt Jakobus, der auch hier auf der Erde mit beiden Beinen gelebt hat. Auch Elia war kein geistlicher Überflieger, nein. Er schwebte auch nicht auf Wolke Nummer 7, nein. Sondern auch er war mit menschlichen Schwachheiten behaftet. Ja, und bei Elia finden wir auch nicht lauter tolle Züge, die er gemacht hat. Er war mit menschheitlichen Schwachheiten behaftet, wie du und ich. Und in dieser Schwachheit oder auch in diesem menschlichen Leben hat er Gott als Prophet oder auch als Sprachrohr gedient. Jakobus sagt hier in Vers 17, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Doch weil sich Elia an Gott gehalten hatte und auch Sprachrohr Gottes war, so hatte er letztendlich auch einen Blick für das geistliche Leben, was sich so um ihn herum bewegte, weil er eben auf Gott ausgerichtet war. Und Elia hatte auch ganz klar gesehen und beobachtet, was sich auch im Volke Israel alles bewegte. Und so musste Elia mit ansehen, wie Israel jetzt von dem König Ahab regiert worden ist. Es war schon vorher vielfach eine Katastrophe, aber jetzt ist die Katastrophe völlig ausgebrochen. Und Ahab und somit auch Israel von Gott abgefallen ist. Vielleicht ähnlich, wenn du in unser heutiges Land hineinschaust. Man muss ja immer noch froh sein, wenn es so ist, wie es ist. Aber wenn es immer noch schlimmer und immer noch schlimmer kommt, dann muss man wirklich sagen, wie weit darf das überhaupt noch gehen. In 1. Könige 16, da lesen wir in Vers 30 von Ahab. Hier heißt es, und Ahab, der Sohn Omris, er tat, was dem Herrn übel gefiel. Mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Denn das war noch das Geringste, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats wandelte. Er nahm sogar Isebel, die Tochter des Etbals, der Königs der Zidonier, zum Weibe und ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Vers 32, und er richtete dem Baal einen Altar auf im Hause Baals, welchen er zu Samaria baute. Katastrophe, was da geschehen ist. Gottes auserwähltes Volk und Erbe begeht hier so einen geistlichen Ehebruch. Götzendienst. Das Volk fiel von Gott ab. Doch Elia folgte nicht dem Beispiel Ahabs. Er folgte nicht Ahab nach, sondern er folgte dem lebendigen Gott nach. Elia hatte mit dieser Sünde Ahabs nicht zu schaffen und er ist auch nicht Ahabs Vorbild gefolgt, wie das viele Israeliten taten. Nein, er hat diesem Zeitgeschehen oder diesem Gesellschaftsschub nicht nachgegeben. Elia hatte mit dieser Sünde nicht zu schaffen. Er blieb Gott treu, wenn auch mit allen menschlichen Schwachheiten, wie wir auch. Und was tat jetzt Elia? Jakobus sagt hier in Vers 17, er betete ein Gebet, dass es nicht regnen solle. Und es regnete nicht im Lande 3 Jahre und 6 Monate. Frage: Warum betete Elia, dass es nicht mehr regnen solle? Weil der Regen damals für den Segen des Landes gegolten hatte. Regen war Segen für das Volk. Regen hat Wachstum bewirkt. Regen hat Fruchtbarkeit bewirkt. Regen hat das Land bewässert. Regen hat das Land grünen lassen und auch alles wachsen und gedeihen lassen. Regen war ein Bild für den Segen. Das heißt, indem Elia gebetet hatte, dass es nicht mehr regnen soll, so hat er mit anderen Worten darum gebetet, dass dem Land jetzt der göttliche Segen entzogen werden soll. Das war Elias Gebet. Und hatte Gott, der Herr, dieses ernstliche Gebet des Elia erhört? Ja, und Jakobus sagt, es war ernstlich, ja. Ernstlich heißt auch unter anderem inbrünstig. Es war ein inbrünstiges Gebet. Ja, Gott hat das Gebet des Elia erhört. Wie lange hat es nicht geregnet? 3 Jahre und 6 Monate. Kein Regen. Könnt ihr euch mal vorstellen, was da geschieht mit dem Land? Es kam eine große Dürre, eine sehr große Dürre. Ja, es kam Not, es kam Hungersnot über das ganze Land. Und es ging so lange, bis irgendwann mal der Elia zum König Ahab gerufen wurde. Um dem König Ahab und dem Volk den wahren und lebendigen Gott zu zeigen. Diesen Gott, der es nicht hat regnen lassen, diese 3 Jahre und 6 Monate. Und was wurde getan? Ja, es hieß ja, die Baalspriester sagten, wir bauen jetzt dem Baal einen Altar. Und Elia sagt, ja, ich möchte für den lebendigen Gott einen Altar bauen. Und dann werden 2 Pfarren hergebracht. Auf jeden Altar kommt das Fleisch eines Pfarren. Pfarren werden geschlachtet, geopfert. Und dann sehen wir mal, wer seinen Gott anruft, welcher Gott Feuer vom Himmel fallen lässt und das Opfer verzehren wird. Elia sagte, jeder soll jetzt seinen Gott anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, das ist der wahre und lebendige Gott. Aber Elia sagte, fangt ihr mal an, ihr Baalspriester. Und die Baalspriester, sie fingen an und hüpften und tanzten um den Altar herum. Und sie sagten immer wieder, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns, O Baal, erhöre uns. Fast so wie man den Rosenkranz so betet. Können wir heute ganz ähnlich so aus der Kirche immer wieder was runterleihen. Erhöre uns, ja. Und dann sagt Elia, ja, da bewegt sich nichts. Vielleicht hört euer Gott euch nicht. Ja, ruf mal ein bisschen lauter, gebt Gas. Okay, sie haben noch mehr gerufen, sie haben geschrien, sie um diesen Altar herum, sie haben geschrien und sind noch mehr gehüpft und getanzt. Letztendlich haben sie Schwerter und Spieße genommen, haben sich Einschnitte gemacht, sie haben wahrscheinlich geblutet schon im ganzen Körper. Aber es hat sich nichts bewegt, es hat sich nichts getan. Es waren mehrere Stunden vergangen, bis sie dann ermüdet waren und Elia sagte, jetzt lass mich mal ran. Dann ließ Elia seinen Altar errichten, legte das Fleisch des Pfarrers auf den Altar, ließ sogar noch 2-mal kräftig Wasser darüber schütten, über das ganze Holz des Altars. Und in 1. Könige 18, Vers 37 lesen wir, wie Elia jetzt den Herrn, den lebendigen Gott anruft, den Namen des Herrn, in dem auch wir heute noch wirken sollen. Und er sagt hier in Vers 34, erhöre mich, o Herr, erhöre mich, dass dieses Volk erkenne, dass du Herr Gott bist und dass du ihr Herz herumgewendet hast. Und was geschah? Vers 38, da fiel Feuer vom Himmel herab, Feuer des Herrn herab und fraß das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf in dem Graben. Vers 39, als alles Volk solches sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Sie haben sicherlich große Sündenerkenntnis bekommen. Und jetzt kam es zur Umkehr. Ihre Sünden kamen ans Licht, ihre falsche Anbetung, ihr Götzendienst, ihr Abirren kam jetzt ans Licht. Und sie taten Buße und kamen wieder zurück zum Glauben an den lebendigen Gott. Ganz ähnlich, wie es Jakobus uns hier in seinem Brief aufzeigt, wie einzelne Glaubensgeschwister abirren können. Wie sie vielleicht auch irgendwelchen Götzendienst in ihrem Leben zulassen. Es muss kein offizieller Götzendienst sein, es können auch materielle Dinge sein, welche man ins Herz einschließt. Oder auch Menschen oder andere Dinge. Aber welch ein wunderbarer Vergleich. Und so müssen wir erkennen, dass wir nah bei dem Herrn Jesus bleiben müssen. Und wenn Dinge oder verkehrte Dinge in unserem Herzen Einzug gehalten haben, müssen wir wieder umkehren. Kehre um, tue Buße und lass dir wieder aufs Neue Vergebung schenken. Denn das Blut Jesu, es reinigt dich und mich von aller Sünde. Bring deine Verfehlung, deine Sünden, deine Schuld beständig, ja täglich unter das Blut Jesu. Bring sie ins Kreuz von Golgatha. Denn dort ist er gestorben und du mit ihm, wenn du an ihn glaubst. Was tat jetzt aber Elia mit diesen Baalspriestern? Ach, die können wir noch weiter wirken lassen hier in dem Land. Die haben jetzt ihre Wirkung verloren. Jetzt haben wir gesehen, wer der lebendige Gott ist. Die sollen halt weiter an ihren Baal glauben. Heute könnte man sagen, was tat Elia mit den Verführern zum Abfall und zur Sünde? Beziehungsweise, man könnte sagen, was tat Elia mit den sündigen Gewohnheiten? Oh, Elia ließ sie nicht einfach laufen. Er hat nicht gesagt, ja, jetzt haben wir gesehen, wer der Stärker ist. Er ließ sie nicht einfach laufen. So dass das Volk jetzt wieder weitere Möglichkeiten hatten, um ihren Götzendienst weiterzutreiben. Nein. Elia hat etwas ganz Entscheidendes getan. Er hatte den Götzendienst ausgerottet. Mit Stumpf und Stiel. 1. Könige 18, Vers 40 lesen wir, Elia aber sprach zu ihnen, also zu den Israeliten, fanget die Propheten des Baals, dass ihre keiner entrinne. Und sie fingen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Chison und schlachtete sie daselbst. Das mag sich für uns schlimm und grausam anhören. Wir sollen auch heute keine Menschen umbringen. Wir sollen auch keine Baalspriester umbringen, wenn es jemals solche gibt. Sondern wer sind für uns heute die Baalspriester? Das sind deine und meine Sünden. Das sind unsere Baalspriester. Und unsere Sünden und unsere Möglichkeiten zur Sünde, die sollen wir ausrotten mit Stumpf und Stiel. Und die sollen wir in dieser Weise hinwegtun, ja, wir sollen sie abschlachten bzw. töten. Wie wir es auch in Kolosser 3 vorhin gelesen haben, tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Die ganzen sündhaften Dinge. Und jetzt müssen wir den Bogen zusammenfassen. Von wem wurde diese ganze Sache in Israel bewirkt? Von wem ist diese Umkehr ausgelöst worden? Wer hat die Abirrung des Volkes wieder zu Gott zurückgebracht? Das war ein Mann, der ernstlich gebetet hat. Es war ein schwacher Mensch, wie du und ich. Es war Elia, der ernstlich und inbrünstig gebetet hat. Elia hatte einfach dafür gebetet, Herr, entziehe du den Segen, entziehe du den Regen, dass das Volk wieder zu dir zurückfindet. Und Gott hat es geschenkt. Es war völlig in Gottes Willen. Später hatte Elia wieder für Regen gebetet, als das Volk umgekehrt war. Und Elias Gebet wurde wieder erhört. Wolken kamen auf und der Regen kam herab. Gott hat sein Volk jetzt wieder gesegnet. Und genau das kann im Leben eines Gläubigen auf ganz ähnliche Weise geschehen. Wenn die Blockade der Sünde ausgeräumt ist, wenn die Sünde bekannt ist, wenn wieder umgekehrt wurde, wenn die Sünde bereinigt ist, dann kann der göttliche Segen wieder fließen. Und da müssen wir uns immer wieder selber sagen, wir müssen handeln wie Elia. Als Verständige und von Gottes Liebe erfüllte Leute. Nicht die Leute im Gebet verklagen. Ach, der hat wieder das gemacht und der ist so böse und der ist so. Das will Gott nicht hören, wenn du dich nur selber rechtfertigen willst im Gebet. Wir dürfen Gott alle Dinge sagen, die wir vielleicht auch von anderen erleiden. Aber wir müssen sagen, du bist der gerechte Richter, ich möchte es dir bringen und damit möchte ich es belassen. Aber Herr, du siehst auch, dass der oder diejenige abirrt, dass da was nicht stimmt. Und so möchte ich beten, dass du da eingreifst, dass du die richtigen Mittel anwendest, dass der oder diejenige wieder auf den rechten Weg kommt. Und Hilfe auch mir, darf man auch beten, dass ich ihm eine Hilfe sein kann, um auf den rechten Weg zu kommen. Denn Elia ist auch nicht irgendwo nur im Gebet geblieben, sondern er ist hingegangen zu Ahab. Er hat sein Leben riskiert, um vor Ahab zu kommen und hat auf dem Altar geopfert und konnte auch somit selber daran beteiligt sein, um das Volk Gottes zurückzuführen. Also handeln auch wir wie Elia, als verständige und von Gottes Liebe erfüllte Leute. Wenn sich jemand von Gott abkehrt oder in extremen Sünden wandelt, dass wir wieder Menschen zu Gott zurückführen können. Jakobus sagt hier am Ende in Vers 19 und 20, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es bekehrt in einer, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg bekehrt, der wird seine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden zudecken. Das ist die Frage, war derjenige, der gesündigt hat, nicht schon errettet, weil es hier heißt, der wird seine Seele vom Tode erretten? Doch, wir sprechen hier nur von Gläubigen, es sind keine Ungläubigen gemeint. Aber es hätte ja sein können, dass Gott diesen Menschen wegnimmt. In 1. Korintherbrief finden wir solche Stellen, wo Gott Gläubige einfach auch mal hinwegnimmt, wenn es lang genug geht, die in solchen extremen Sünden wandeln. Und es wird eine Menge an Sünde zugedeckt. Es ist eine Freude, wenn es solche Menschen gibt, die für andere einstehen im Gebet, dass sie zu Gott zurückfinden oder dass sie geistlich wachsen. Unsere Gebete sollen nicht dazu dienen, dass wir zu unserem Recht kommen oder dass wir unsere Meinung zu diesem oder jenem äußern, sondern dass Gott zum Zug kommt und er verherrlicht wird. Doch es muss nicht so weit kommen, dass man in Sünde fällt oder dass sich jemand von Gott abwendet. Das muss eigentlich gar nicht so weit kommen. Natürlich sind vielleicht manche von uns auch manchmal des Kampfes gegen Sünde müde geworden. Vielleicht ist mancher auch gelegentlich an den Punkt geistiger Erschöpfung gekommen. Das kann alles vorkommen. Aber da müssen wir voreinander einstehen im Gebet. Und ich denke, da kann man viel, viel Vorsorge treffen. Das möchte ich auch mir wieder selber sagen lassen. Und noch mehr für die Fürbitte im Gebet eintreten. Die Fürbitte für Geschwister fürbitterlich, fürbittend vor Gott eintreten. Und damit er uns mit sich selbst, mit seiner Liebe, Kraft, Geduld und auch immer wieder mit neuem Glauben und Gehorsam erfüllen kann. Aber vor allen Dingen, dass wir nicht abirren und auf andere Wege geraten. Lasst uns da viel füreinander beten, wie es Jakobus sagt, bekennet einander die Sünden und betet füreinander. Ich möchte schließen mit Jakobus 5, Vers 16b, wo es heißt, denn das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das kann dein oder auch mein Gebet sein. Amen.